Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
In der neuesten Folge unseres Podcasts Innovation Booster haben wir einen ganz besonderen Gast, Erik Schabo. Erik ist nicht nur ein erfahrener Steuerberater, sondern auch ein Innovator in der Welt der Unternehmensfinanzierung, weil in der letzten Zeit haben wir festgestellt, ja, es kommen immer mehr unserer Kunden durch ihren Steuerberater zu uns, und zwar immer durch denselben, Erik Schabo. Und das ist kein Zufall. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Steuerberatung und Fördermittel in der Praxis ineinander greifen und warum Erik seine Mandanten aktiv auf Fördermöglichkeiten hinweist. Besonders beeindruckend finde ich es immer, dass es Erik geschafft hat, Lösungen dafür zu finden, wenn Startups durch Wandeldarlehen finanziert sind. Denn gemäß so einer EU-Definition ist es so, dass diese als Unternehmen Schwierigkeiten dann zählen und keine Förderung bekommen können, beziehungsweise zumindest keine Forschung- und Entwicklungsförderung, keine Innovationsförderung, obwohl sie im Zweifel gut finanziert sind. Und Erik hat es jetzt schon mehrfach geschafft, dieses Problem zu lösen. Seid gespannt, wie er das gemacht hat. Viel Spaß bei der Folge.
Schön, dass du da bist, Erik. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Magst du vielleicht mal anfangen, dich vorzustellen? Wer bist du?
Ja, klar. Moin erstmal. Also als geborener Hamburger darf ich das, glaube ich, so sagen. Mein Name ist Erik Schabo. Ich bin, und das möchte ich gleich mal an dieser Stelle gleich mal direkt sagen, ich würde mich auch schon selber als Unternehmer bezeichnen. In der Größenordnung, in der wir unterwegs sind, ist das auf jeden Fall so. Vielleicht einmal ganz kurz zu meinem Werdegang, weil das auch immer wieder dann halt gefragt wird. Nach dem Abitur bin ich direkt damals zum Finanzamt gegangen, habe dort duales Studium gemacht zum Diplom-Finanzwirt. Eigentlich so dementsprechend so der klassische Weg, dann halt auch in die Steuerbranche im Allgemeinen dann halt reinzukommen. Habe danach dann 5 Jahre beim Finanzamt gearbeitet, anfangs ganz klassisch Einkommensteuererklärung bearbeitet, bin dann später in die Betriebsprüfung gewechselt, war dann auch da bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt am Ende dann halt die Verwaltung dann ja so nach 5,5 Jahren dann halt auch verlassen habe. Damals parallel dazu dann halt in die Steuerberaterprüfung gegangen, die dann zum Glück dann auch bestanden. Das war auch ein relativ harter Weg dahin.
Glückwunsch.
Danke. Die Zwischenzeit stand ich schon immer mit meinem jetzigen Partner Michael Mertens in Kontakt. Wir kennen uns auch schon, er auch damals halt vom Finanzamt. Seitdem standen wir damals dann halt auch dauerhaft im Kontakt. Und so kam das dann halt zustande, dass wir uns relativ schnell darüber einig geworden sind. So, Mensch, die Kanzlei, die Michael jetzt dann zu dem Zeitpunkt über die ersten 2, 3 Jahre aufgebaut hatte, können wir vielleicht dann halt auch gemeinsam fortführen. Ja, und ich glaube, daraus ist bis heute eine sehr schöne Geschichte geworden. Wir sind mittlerweile hier in Hamburg-Winterhude, mit so knapp über 40 Leuten jetzt aktiv. Dementsprechend aus allen möglichen Bereichen insgesamt 5 Steuerberater neben uns halt auch noch mit bei uns im Team. Und betreuen eine wirklich spannende Mandantschaft, glaube ich. So das klassische KMU-Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, von bis irgendwo auch, viel aus dem Startup-Bereich, viel aus der Agenturbranche, Windparkunternehmen. Also wir sind da schon relativ breit aufgestellt, betreuen halt mehr oder weniger dann auch so von A bis Z bei unseren Mandanten, was halt eine super spannende Herausforderung ist und ja, uns immer wieder dann halt mit spannenden Randthemen dann halt auch in Kontakt bringt, wie zum Beispiel eben das Thema Forschung, Forschungszulage jetzt, wo dann halt auch unser Kontakt darüber zustande kam, aber natürlich halt eben in dem Bereich der Zulagen, ja, wo wir natürlich halt immer wieder dann halt auch Anknüpfungspunkte haben, Kontaktpunkte haben und da zumindest versuchen, am Ende ist es halt ein Versuch, den Mandanten da halt auch eben bestmöglich zu beraten und oder beziehungsweise ihn halt auf dem Weg letztendlich dann halt auch zu begleiten. Ja.
Sehr cool. Und wie bist du zu diesem Thema Fördermittel im Allgemeinen, wie bist du dorthin gekommen? Also das ist, wenn ich so an den ein oder anderen Steuerberater denke, den ich in der Vergangenheit kennengelernt habe, da war es häufig so der Fall, dass sie ihren Jahresabschluss gemacht haben und das war's. Wie kommt es bei euch, dass du sagst, okay, Fördermittel ist für uns ein Thema, was wir zum einen mitdenken und wie ist das damals aufgekommen?
Ja, ich versuche da mal ein bisschen weiter, also das ein bisschen weiter zumindest halt auszuholen. Letztendlich, wir versuchen halt auch unsere Mandanten halt so vollumfänglich wie möglich da halt eben zu betreuen, so möglichst nah halt dran zu sein, im Gespräch mit unseren Mandanten zu bleiben, wo gerade halt irgendwelche Themen halt sind, wo vielleicht halt irgendwo welche Bedarfe sind, auch wie das betriebswirtschaftlich gerade aussieht, um halt an der Stelle dann halt auch mit dem Mandanten zu versuchen, da halt eine Lösung zu finden. So, und das war von Anfang an so ein bisschen halt auch unsere Kanzlei-DNA, dass wir da, soweit es halt eben auch vom Mandanten gewünscht ist, weil viele haben dann ja auch irgendwie einen CFO da mit drin oder so, der dann natürlich da den Part halt schon auch größtenteils halt mit übernehmen kann. Aber gerade bei den Unternehmen, wo es nicht so ist oder wo dann halt auch die fürs Controlling, für Finanzen zuständig sind, auch Unterstützung brauchen, da kommen wir dann halt mit ins Spiel, wo wir, glaube ich, halt auch eben mit dieser unternehmerischen Brille, weil wir halt eben auch selber ein Unternehmen sind, halt versuchen können, da dann halt eben zu unterstützen. Und da ist natürlich der Weg dann halt auch zu dem Zulagengeschäft nicht so wirklich weit, weil natürlich stolpert man halt automatisch dann darüber, gerade wenn es um Finanzierung geht, gerade wenn es um Innovation geht. Klar, ist natürlich dann halt sofort irgendwo halt im Hinterkopf so, ey, könnte es da nicht vielleicht sogar irgendwas geben, was dann den Mandanten unterstützen könnte, vielleicht auch, was er jetzt noch nicht kennt, oder dass wir dann halt eben gefragt werden im Gespräch, wäre das Programm hier etwas, wo du uns sehen würdest? So, und so ist dann letztendlich halt der Kontakt da. Und jetzt rückwirkend betrachtet, muss ich schon sagen, dass die Corona-Pandemie natürlich da halt einen riesen Punch uns auch letztendlich gegeben hat, weil wir natürlich in dem Zusammenhang automatisch durch diese ganzen Überbrückungshilfssysteme viel auch mit der IFB Hamburg hier unterwegs waren, dass wir da natürlich umso mehr dann halt einfach auch in diese Denkweise, was denkt sich halt eigentlich auch der Staat halt dabei, bestimmte Zulagenprogramme überhaupt halt auszustellen, noch viel mehr, glaube ich, halt auch damals reingekommen sind und dementsprechend, glaube ich, mittlerweile auch ein ganz gutes Gespür dafür haben, zu sagen, okay, hier könnte es was geben in dem Bereich, wo du hier gerade unterwegs bist, ja, oder halt eben nicht, aber das so würde ich das mal beschreiben.
Und wie erlebst du diese Förderlandschaft? Also ich meine, ich finde es ja einen super spannenden Werdegang, weil du Verwaltung ja von innen extrem gut kennst und damit ja vielleicht dann auch das, was von der Verwaltung dann von außen sichtbar ist, Förderrichtlinien, Abrechnungen, Berichtswesen und so. Wie blickst du auf dieses Thema? Wie sortierst du das ein für dich?
Ja, also sehr bürokratisch. Das lässt sich leider nicht verhehlen, wo dann halt eben auch im Endeffekt dann halt Partner wie wir und wie ihr vor allem dann halt in dem Falle, die dann so ein bisschen durch diesen Dickicht da durchblicken, halt dann auch einfach gefragt sind, um halt Unternehmen da halt ein bisschen halt auch abnehmen zu können. Ich bin ehrlich, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle wirklich wünschen, dass man vieles halt irgendwie vereinheitlicht. Gerade wenn es halt auch Mandate sind, die jetzt nicht aus Hamburg kommen, sind wir natürlich dann halt auch immer, weil die Hamburger Programme, auch mit der IFB arbeiten wir tatsächlich mittlerweile relativ eng zusammen, so dass da halt auch ein paar Kontakte haben, so dass es ein bisschen einfacher ist, dann halt da vielleicht das Richtige zu finden, was dann halt für den Hamburger Bereich dann greift. Aber ich bin ehrlich, welche Zulagenprogramme jetzt das Bundesland Thüringen hat oder sowas, ist dann auch nicht mehr so ganz in meinem Kopf. Ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass es halt sehr viel vereinfacht wird, dass es nicht für jede Einzelmaßnahme halt irgendwie ein eigenes Landesprogramm gibt, sondern dass wirklich halt vieles dann halt auch mehr gebündelt wird oder mehr in den Förderbanken, dass die halt ähnliche Programme halt auch einfach anbieten, dass da halt auch so ein gewisser Verlass drauf ist. Ja. Weil so führt es natürlich halt auch bei uns so in der Beratung dazu, so ey, ich habe letztens von Mandant X gehört, der hat das und das halt in Anspruch genommen. Wäre das nicht auch was für dich? Und er sagt, ja super, klingt geil. Und dann am Ende stellen wir fest, der ist irgendwie in Seevetal oder sowas und Niedersachsen hat sowas aber nicht. So, und das ist natürlich dann halt immer so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was da...
Ja. Ist aber auch ein Unterschied zur Steuerthematik, die bundesweit einheitlich ist.
Eben,
ne?
Genau.
Da ist es ja klar geregelt.
Ja. Wobei Niedersachsen hat auch ganz gute Förderungen noch. Also das ist über die N-Bank dort geregelt. Mhm. Die haben schon das ein oder andere Programm, was auch ganz spannend ist.
Ja.
Aber es ist im Steuerthema, brauchst du ja den Experten, den Steuerberater, ohne dass du die Landesspezifika hast. Ne? Ja. Also das ist bundesweit einheitlich. Ja. Bei Fördermitteln ist es vielleicht in Teilen eine ähnliche Komplexität, Bürokratie, die man da sich gegenüber hat. Plus es ist noch diese Ausdifferenzierung auf Landesebene und dann natürlich noch EU. Mhm. Also da kommt schon noch eine andere Komplexitätsdimension dazu irgendwo.
Ne? Am Ende sind wir natürlich halt ich glaube, wir als Steuerberater, ich würde die Rolle von uns jetzt auch viel mehr so interpretieren, dass wir halt dem Mandanten halt auf dem Weg dahin helfen können. Also wir sind ja am Ende nicht die, die das halt beantragen können oder wollen, jetzt gerade bei dem Kontaktpunkt, den wir auch miteinander hatten, Thema Forschungszulage. Ehrlicherweise, wir haben uns das anfangs halt auch so ein bisschen angeguckt, was muss man dafür dann halt machen, um dann halt auch relativ schnell dann zu sagen, okay, such dir da mal einen Experten für, der das schon mal gemacht hat, weil ansonsten wird es jetzt hier so ein bisschen schwierig halt in der Beantragung, falls man dann doch irgendwo da den Haken vergisst oder so, da kommt es ja manchmal dann wirklich halt auf krasse Details dann ja auch an, aber ich sehe halt unsere Rolle halt eher da drin halt, dem Mandanten halt aufzuzeigen, ey, da könnte es was geben, so, und dann ist es halt unsere gemeinsame Aufgabe halt zu rauszufinden, ob das jetzt in dem Bundesland halt greift oder ob es doch irgendwas von der KfW gibt oder von wem immer, der das halt dann auch bundesweit dann auch anbietet. Also so kommt man dann natürlich halt auch über die Ländergrenzen halt ganz gut hinweg, weil ehrlicherweise, wir haben zwar halt so unseren Kern der Mandanten so in Hamburg, um Hamburg herum plus Berlin, so das ist so das größere Insel, die wir haben, aber über das weitere Bundesgebiet haben wir dann immer mal wieder auch vereinzelt dann halt Mandate, aber nie irgendwo so einen festen Stamm, dass ich jetzt nicht da im engen Kontakt mit, keine Ahnung, der Investitions- und Förderbank von NRW stehe oder sowas. Ne?
Ja. Was ist das, wo du die Anknüpfungspunkte mit der IFB hier in Hamburg siehst? Ist das dann vor allem InnoFounder, InnoRampUp und die Profi-Standard- und Transferprogramme? Oder geht das dann eher in die Richtung von, I don't know, Wachstumskrediten oder...
Ja, genau, also letztendlich da die komplette Palette, die da halt angeboten wird. Ich glaube, die sind ja auch immer relativ gut dabei, halt für sich selber rauszufinden, wo hakt es hier gerade, wo müssen wir halt vielleicht nochmal was fördern. Bei uns kam das natürlich halt viel dann halt auch eben aus der Pandemiezeit, weil die halt eben da zentral für diese ganzen Überbrückungshilfen dann halt ja auch mit zuständig waren, dass wir da natürlich uns insbesondere dann damit auseinandergesetzt haben, was die dann halt alles da auch anbieten mit dem Hamburg Corona Recovery Fund zum Beispiel, was damals ja ein Riesenprogramm war von denen. Besteht da halt letztendlich immer noch so eine Beziehung dann halt zu, weil wir natürlich die Mandate ja auch weiterhin betreuen, die das alles in Anspruch genommen haben. Und von der IFB kommt da natürlich dann halt auch relativ gute Informationen, glaube ich, ein guter Informationsfluss, so ey, wir haben da mal wieder was Neues, so könnte das vielleicht auch für euch in Frage kommen. Von daher, ja, würde ich vielleicht auch mal einladen.
Ja, gute Idee. Sehr gute Idee. Ja. Wie erlebst du es in deiner Mandantschaft? Ist die Thematik Fördermittel, wie viel Prozent haben das sowieso am Zettel? Und bei denen, wo es von euch dann vielleicht angeregt wird, wie reagieren die Leute drauf?
Durchweg positiv tatsächlich, wenn man es dann halt zur Sprache gebracht hat. Also man muss natürlich halt immer schauen, inwieweit das dann halt für die überhaupt greift. Das kleinere Unternehmen, was jetzt halt einen sehr, sehr engen Tätigkeitsbereich hat, die werden wahrscheinlich halt selten halt in den Genuss dazu kommen, außerhalb von Krisenzeiten jetzt wirklich halt irgendeine Art Innovationsförderung halt reinzugehen. Aber klar, es gibt ja auch diese Digitalförderung, die einem dann so ein bisschen halt auf dem Weg helfen, eben digitaler zu sein, automatischer Prozesse irgendwie besser darzustellen. Und da können natürlich Fördermittel halt immer ganz gut helfen. Und da, ja, geht es halt eben vor allem darum, diese Aufmerksamkeit halt für zu erregen. Am Ende muss der Mandant ja selber wissen, was er dann halt da macht, weil am Ende ist es ja auch für ihn dann halt meistens mit Kosten dann halt noch verbunden, auch wenn dann halt ein Teil davon übernommen wird. Aber er muss es ja trotzdem dann halt selber zahlen oder halt zumindest dann halt ja auch das entwickeln, was dann dahinter steckt. Dementsprechend, das ist dann natürlich dann halt auch deren Aufgabe oder die Aufgabe der Geschäftsführung, dann das für sich dann halt rauszufinden oder mit uns dann auch im Gespräch oder mit euch oder wie auch immer dann halt eben rauszufinden. Aber ja.
Wie kommst du da an deine Infos ran? Also du sagst, klar, IFB Hamburg, da bist du mit den Leuten close, die haben einen guten Information Flow irgendwo, wo du die Informationen immer wieder bekommst. Aber wenn die Leute dich ansprechen oder wenn du auf die Idee kommst, hey, da könnte doch was sein, wo kriegst du die Informationen her für solche Themen? Oder hast du da irgendwie eine Datenbank, wo du danach guckst? Oder ist das einfach aus den Gesprächen, die du führst? Oder?
Genau, also eher Letzteres. Also es ist halt vor allem aus den Gesprächen, die man halt miteinander führt. Wir sprechen halt in aller Regel schon, ja, ich sage mal mindestens ein, zweimal im Jahr dann halt auch mit allen Mandanten. Der eine fordert das halt mehr, der andere fordert das halt weniger. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und für uns ist halt gerade dieses persönliche Gespräch ist halt wahnsinnig wichtig, um zu erkennen, wo besteht da halt eigentlich überhaupt ein Bedarf. So, und halt auf der Grundlage geht man dann halt los. Klar hat man natürlich halt von ein paar Sachen halt was gehört. Ist es ja jetzt auch nicht so, dass die Unternehmen selber sind ja halt auch gerade wenn sie dann halt schon irgendwie jemanden halt im Finance halt haben, sind die natürlich auch selber da hinterher und gucken dann ja halt auch, was ist da auf dem Markt, was könnte für uns in Frage kommen. Und so werden wir natürlich, also ich würde es halt eher als so eine Art Geben und Nehmen bezeichnen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aktiv halt jede Woche mal gucke, was ja. gibt's noch Neues, sondern das ist dann halt eher so, dass man das halt im Austausch dann natürlich mal hört, über die Medien natürlich halt mitbekommt, da gibt's mal wieder was Neues, dann können wir das mal in unseren Newsletter packen, den wir auch als Kanzlei haben und dann halt darüber mal rausschicken und mal gucken, wie da die Resonanz so drauf ist. Ja, und so, aber am Ende funktioniert es halt eben über Kommunikation, Austausch, also eben genau diesen direkten Austausch miteinander, um überhaupt rauszustellen, ne, wie jetzt zum Beispiel bei dem wo wir da auch mit benannt wurden, jetzt in eurem Podcast, da war es letztendlich genau so. Die haben mir in dem Falle dann halt davon berichtet, was sie halt vorhaben und wir haben dann gemeinsam gesagt, so ey, das könnte ja was sein für die Forschungszulage. So, und frag das gerne mal an. Ich meine, schlechter als kriegt ihr nicht, kann es ja auch nicht laufen.
Ja. Mega. Ich denke die ganze Zeit an eine Thematik, die dir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle noch weiterhelfen könnte. Wir haben ja tatsächlich den Förderfinder entwickelt, also förder-finder.de. Der ist kostenlos zugänglich und dort habe ich die Möglichkeit, mich kostenlos anzumelden und dann eine Suche zu konfigurieren oder eine Art Suchparameter einzugeben. Und wenn ich den eingebe, kriege ich immer, wenn ein neues Förderprogramm rauskommt, was dazu passt, eine E-Mail. Und theoretisch könnte man das bestimmt irgendwie so hinkonfigurieren, das ist jetzt wieder Note an mich im Hintergrund, dass ihr als Steuerkanzlei das vielleicht sogar so hinbekommen könntet, dass ihr das einmal mit jedem Mandanten macht und jedes Mal die quasi, keine Ahnung, einmal im Monat eine Info bekommen, hey, guck mal, die Förderprogramme könnten für euch spannend sein. Müssen wir vielleicht danach mal vertiefen, wenn wir.
Ja, ich hab zwar den Werbejingle vorher nicht gehört, aber würde jetzt an dieser Stelle sagen, super, das schaue ich mir mal direkt einmal im Nachgang an. Nein, klingt super, weil ich glaube, genau das braucht man halt auch eben da, um da halt dann auch durchzublicken. Und gerade wenn du halt so eine Stichwortsuche halt hast, macht es dann natürlich halt auch deutlich einfacher, wenn man daneben, wie eingangs jetzt gesagt, wirklich dann halt nicht weiß, welche Landesförderung es vielleicht dann halt oder welche besonderen Förderungen es da vielleicht halt irgendwo halt wieder gibt. Ne? Also von daher, ja, mega. Also weil ihr wisst es wahrscheinlich besser, wie viele Förderprogramme es so bundesweit halt gibt, plus europaweit. Ich würde mal jetzt mal grob schätzen 1000 mindestens, wenn nicht sogar deutlich mehr wahrscheinlich.
Also in diesem Förderfinder-Ding sind, glaube ich, gerade knapp 6.000 oder 7.000 Programme drin.
Dann schneiden wir das jetzt raus. Ganz schlechte Schätzung.
Ja, aber es ist immens. Also allein in Deutschland, wenn ich die Landesbanken und die Bundesförderung zusammennehme, sind es knapp 2.500.
Ja, krass. Okay.
Also das ist schon echt heftig. Aber der Großteil davon, also das ist dann nicht nur für Unternehmen, sondern das ist auch für Privatpersonen, für Vereine, für Fischereibetriebe, für alles Mögliche gibt es da Förderung. Ja. Das ist teilweise echt krass. Und auch wir beschäftigen uns ja vor allem mit den Förderungen rund um das Thema Innovation und da sind es deutlich weniger.
Ja gut, macht es dann.
Also da wären die 1000 schon wieder viel. Also je nachdem, wie man die 1000 interpretiert, ist das gar nicht so weit weg.
Ja.
Was wir auch schon das eine Mal oder andere Mal überlegt haben, ist, und zum Teil gibt es da auch Kooperationsansätze mit Banken beispielsweise, ne? Also überall dort, wo Finanzierung, Darlehen oder Ähnliches angefragt wird, sich automatisch die Frage zu stellen, welche Förderkomponenten kann es ergänzend dazu geben? Mhm. Und wenn ich das jetzt analog übertrage auf, ist ja keine Bank, sondern eine Steuerberatungskanzlei, wo wären Kontaktpunkte, wo man vielleicht auch wirklich es systematisch abbilden könnte, dass der Kunde, der Klient, der Mandant eine Information bekommt auf Basis seiner Daten, wo Ansätze für Fördermittel sein könnten. Ne? Weil also viele Programme bedingen, oder eigentlich fast alle, erfordern zuerst durch die Antragsstrecke zu gehen und dann erst mit den Vorhaben zu beginnen. Das heißt, man bräuchte eigentlich sowas wie Planungsdaten für die Zukunft. Habt ihr sowas zur Verfügung oder sprecht ihr darüber auch mit den Mandanten oder ist es immer eher die Rückwärtsbetrachtung?
Nee, also natürlich nicht. Also gerade wenn wir natürlich in den persönlichen Austausch dann halt reingehen und halt auch über Themen wie Liquidität sprechen, dann betrifft das natürlich in erster Linie dann halt die Zukunft, ne?
Ja.
Wo wir dann halt eben eine Planung halt aufstellen, in Zusammenarbeit natürlich. Ja. Und das wäre sicherlich halt ein Ansatzpunkt, in dem man dann halt eben rangehen könnte. Wir haben ja immer wieder halt auch selber halt so ein bisschen über Überlegungen gehabt. Wahrscheinlich, wenn das hier jemand hört, dann kommen wahrscheinlich dann am Ende kriege ich dann wahrscheinlich 10 Vertriebler jetzt, die dann direkt bei mir anrufen. Aber wir haben tatsächlich halt immer mal wieder, weil wir stellen mittlerweile, glaube ich, eine sehr hohe Qualität halt da in unseren Auswertungen, die wir raussenden, weil unser Team halt einfach super ist und weil die das halt auch mega gut halt hinbekommen, halt auch schon unterjährig so quasi Abschlussthemen zu übernehmen, Rückstellungen einzubuchen, ne, also so klassische Themen, Abrechnungsposten und so weiter, dass man das halt eben laufend dann halt eben miterfasst, so was die Aussagekraft halt einer laufenden BWA halt viel, viel höher macht, als wenn halt viele Sachen dann erst im Jahresabschluss oder wenn dann im Jahresabschluss die große Liste von fehlenden Belegen kommt oder so. Auch da natürlich wieder Mitarbeitermandant gefragt, der muss natürlich daran auch Interesse halt haben, aber je besser natürlich halt diese Sollzahlen, beziehungsweise die Ist-Zahlen jetzt vielmehr dann halt sind, die wir jetzt dann auswerten oder ausgewertet haben zu irgendeinem Zeitpunkt. Und auch eine BWA jetzt halt nicht 2 Monate später erst kommt, sondern eine BWA wirklich innerhalb der nächsten 3-4 Wochen allerspätestens halt nach Monatsende halt kommt, lassen sich natürlich daraus halt viele Zukunftsschlüsse halt schon ableiten und eine viel bessere Planung halt für die Zukunft halt auch erstellen. Und worauf ich eigentlich mit dem Eingangsstatement hinaus wollte, ist, dass wir halt leider bisher halt immer noch keine wirklich gute Plattform halt dafür haben und da immer noch weiter halt auch so für uns so ein bisschen auf der Suche sind, mal daran gebastelt haben, das selber aufzustellen, daran dann auch so ein bisschen halt an der DATEV quasi gescheitert sind, die da so ein bisschen starr ist halt in ihren Auswertungen.
Wir haben immerhin einen Liquiditätsmonitor inzwischen.
Ja, genau, genau. Aber der lässt sich halt auch nur so recht schwierig halt anpassen. Und ja, wir bräuchten da halt einfach irgendwie ein cooles Tool halt, mit dem man das halt wirklich halt auch langfristig halt irgendwie durchplanen kann. Da gibt es viele tolle Anbieter, die da halt eben auf dem Markt da draußen sind, die meistens aber dann wirklich für eine Branche dann halt da sind oder halt nur den Standardfall abbilden, aber wieder nicht, wenn dann irgendwie verschiedene Vertriebskanäle da sind oder whatever. So, die Mandanten sind ja halt alle irgendwie so besonders, sind alle individuell und eigentlich bräuchte es halt die pauschale Lösung auf den Individualfall. Und das ist natürlich mal gucken, was sich da so die nächsten Jahre halt ergibt, jetzt auch Thema KI und so, ob man da vielleicht dann halt, da probieren wir auch gerade halt alles Mögliche mal rum und geben mal ein paar Zahlen mal bei ChatGPT ein und guck mal, was da so eigentlich, was der so auswirft. Ne? Und ich glaube halt, da könnte halt auch eben in Zukunft genau vielleicht so ein Punkt sein, was ihr jetzt halt, weil wenn man das jetzt halt miteinander verbindet, okay, wir haben hier Buchhaltungszahlen, wir haben hier eine Planung und da ist dann der Förderfinder. und das sind eigentlich meine Vorhaben für die nächsten Jahre. So, gegebenenfalls lässt sich da ja halt auch dann irgendwie ein technisches Vehikel dann halt finden, was uns da dann halt eben so ein bisschen auch mit unterstützen kann.
Wenn man da aus den Fördermitteln so eine Cashflow-Prognose noch abbilden könnte und damit reinpacken kann, das könnte schon spannend werden, aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt werden nicht noch mehr Vertriebler anrufen.
Ja, sie sollen gerne kommen. Also wenn sie ein gutes Programm da haben, dann wir gucken uns das alles immer gerne an. Ja, aber wir suchen noch so ein bisschen halt nach der perfekten Lösung.
Und wenn du Planung meinst, du integrierte Unternehmensplanung dann für die Zukunft, oder?
Genau. Ja, okay. Das stelle ich mir auch genial vor, weil der Hauptaufwand, den jetzt unsere Kunden an vielen Stellen auch haben, ist es, ihre eigenen Zahlen rauszusuchen. Also gerade jetzt im Beispiel der Forschungszulage haben wir jetzt häufiger zusammengearbeitet. Das ist aber das Gleiche bei nach vorne gerichteten Förderprogrammen. Wir brauchen ungefähre Gehälter, bei der Forschungszulage genaue Gehälter, inklusive Steuerbrutto und Arbeitgeberanteile zu Sozialversicherungen und so weiter, bis die unsere Kunden das rausgesucht haben, bis sie rausgefunden haben, wo ist das im DATEV? Wir haben zwar Anleitungen und so weiter, aber das ist das, was am meisten Zeit von allem kostet. Wenn man das raus hätte, sodass wir da sagen würden, okay, pass auf, wir hätten irgendwie ein Tool, was funktioniert. Die Zahlen kann ich einfach, keine Ahnung, ans DATEV mich anbinden über eine API und das kommt dann raus und dann sehe ich eine Chance, wo wir Fördermittel mit ganz, ganz wenig Stunden beantragen könnten.
Ja, klar. Also ich glaube, da ist letztendlich halt auch relativ viel in der Mache. Die DATEV, die Kollegen dort werden es mir verzeihen, aber die DATEV bewegt sich leider halt so ein bisschen wie so ein Öltanker halt so durch die Landschaft. Ja, irgendwann kommt's und dann kommt's auch richtig und dann kommt's auch sehr, sehr gut. Da bin ich fest von überzeugt. Aber es dauert halt ein bisschen, bis das halt kommt. Und ich glaube, das geht halt letztendlich für viele halt unserer, also können wir ja auch gleich nochmal intensiver darüber sprechen, wenn ihr da Lust habt, auch wenn das jetzt nicht so unbedingt euer Thema ist. Aber ich glaube, unser Berufsstand steht sowieso halt, gerade was halt Buchhaltungsthemen angeht und so, halt massiv unter Beschuss halt, halt von künstlicher Intelligenz. Da wird halt in den nächsten Jahren sowieso halt ganz, ganz viel passieren. Und wir werden halt auch selber halt auch sehen, halt, was da dann halt am Ende bei rauskommt. Aber sowas ist natürlich halt, wenn uns das natürlich da unterstützen kann und auch Unternehmen halt unterstützen kann, um besser halt in die Zukunft zu planen, um halt noch besser Entscheidungen davon ableiten zu können, auch hinsichtlich solcher Zulagenthemen. Mega.
Wo siehst du den größten Angriffspunkt von der künstlichen Intelligenz in die Richtung der Steuerberatenden?
Bezüglich der Beratung an sich nicht unbedingt. Also klar kann uns KI halt unterstützen, rechtlich unterstützen. Wir sind ja irgendwo dann halt auch Steuerrechtler, ne? Also quasi eine Art Mini-Juristen für einen Steuerbereich. Und da würde ich halt sagen, da ja, ist natürlich halt auch, kann auch viel dann in der Recherche abgenommen werden und so. Da gibt es sicherlich halt einige Themen. Aber diesen Beratungspart, dass jemand halt zu uns kommt und mich nach einer Meinung fragt, den sehe ich jetzt nicht unbedingt halt unter Beschuss, sondern den wird es halt auch in der Zukunft, glaube ich, halt geben. Vielleicht anders, aber auf jeden Fall halt weiterhin ersichtlich, dass man als Experte halt irgendwo dann halt gefragt ist. Aber gerade wir haben natürlich halt auch bei uns in der Kanzlei halt noch viele, ja, Themen, die halt gerade im Bereich Finanzbuchhaltung, kennt ihr ja auch, letztendlich werden da halt ein Haufen Belege halt reingeworfen, ja. Die halt am Ende halt Standardprozesse darstellen, die dann wiederum, ja, halt abgebildet werden in Zahlen, ja. Die in Buchhaltungszahlen abgebildet werden, in Buchungssätzen, so. Und wir haben jetzt ja eine neue Gesetze halt mit der E-Rechnung, die ja auch ab bald, mal gucken, wann sie dann tatsächlich kommt. Also das Spielchen kennen wir ja auch, aber mal gucken, wann sie dann tatsächlich jetzt rechtlich umgesetzt wird.
Aktueller Stand ist, glaube ich, Anfang nächsten Jahres?
Ja, genau, Anfang nächsten Jahres soll es anfangen und dann verpflichtend, glaube ich, ab Anfang, ja, jetzt okay. übernächstes Jahr irgendwie so, ne? Aber genau, dann auf jeden Fall verpflichtend für alle. Und davon, ja, erhoffen wir uns halt schon auch dahin, gehend halt wirklich einiges, weil dann wird ja halt, werden Rechnungen in Standardsätzen halt abgebildet, die halt elektronisch verschickt werden. Und wir sind jetzt keine KI-Experten, wir sind keine Technik-Experten, wir sind nur Steuerberater. Aber aus unserem naiven Verständnis von dem Ganzen sollte es danach nicht so allzu schwierig sein, daraus dann halt Buchungssätze zu entwickeln. So, und dann halt eben auch eine Buchhaltung halt wahrscheinlich noch nicht vollautomatisch, aber zumindest halt zu großen Teilen automatisch dann halt eben auch abzubilden. Und möglicherweise bricht uns dann natürlich halt und halt vielen Steuer. Wir arbeiten schon halt voll digital. Wir nutzen schon alles, was halt in dem Bereich halt da ist. Dementsprechend wir, ja, bei uns wird das sicherlich auch einen Impact haben, aber vielleicht noch nicht den ultimativen. Aber es gibt immer noch andere Kanzleien, die halt voll auf Papier arbeiten, die das halt auch wirklich sehr gut machen. Wenn du seit 30 Jahren die Berufserfahrung da hast und Akten, ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, Leitsordner halt umblätterst Papier von Papier und da deine Buchungssätze drauf schreibst, machst du das halt irgendwann auch wie eine Maschine, so, ne? Also die Kollegen machen das halt auch wirklich sehr gut und das soll jetzt auch überhaupt gar kein Kollegen-Bashing sein, aber ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass die halt noch mehr darunter leiden werden, weil denen halt wirklich eine Geschäftsgrundlage dann halt in dem Moment komplett wegbricht. Bei uns auch, unbestritten, aber wir haben das auf jeden Fall für uns zumindest erkannt und setzen halt auch aktuell alles daran, dass wir uns so aufstellen für die Zukunft, dass halt auch, ja, dass wir halt einfach mit der Zeit dann mitgehen und unser Geschäft halt darauf einfach umstellen. Ja.
Was ich ganz beeindruckend fand, und da warst du einer der ersten Steuerberater, wo ich das gelernt habe. Wir haben an vielen Stellen immer das Problem, dass gerade Startups keine Förderung bekommen können. Und du grinst schon, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es geht im Endeffekt um das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Und an der Stelle ist es de facto so, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ungefähr, wenn ich älter bin als 3 Jahre und ich habe eine negative Eigenkapitalquote, zähle ich erstmal als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn nicht XYZ. Und jetzt sind ja viele Startups beispielsweise über einen Wandeldarlehen finanziert, der erstmal aus dem Basisbereich raus als Fremdkapital zählt und fallen dadurch, obwohl sie gut finanziert sind, in das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Und du hast inzwischen Möglichkeiten entwickelt, wie man damit umgehen kann. Ich will jetzt nicht von dir, dass du deine Tricks verrätst, wie du das machst, aber vielleicht kannst du mal so erzählen, was so der Impact war, was so grob die Idee ist, wie du sowas machst oder wie du Mandanten bei sowas unterstützt.
Ja, also Tricks in dem Sinne gibt es da jetzt, glaube ich, halt auch nicht wirklich und geheime Tricks erst recht nicht. Das gibt es halt letztendlich halt im Steuerbereich, auch wenn das halt viele Leute versprechen, meistens dann halt nicht. Bei der Frage handelt es sich meiner Einschätzung nach letztendlich halt vor allem um eine bilanzielle Frage. Da gibt es durchaus halt Quellen, die halt dann auch viel mehr darauf gehen und sagen, okay, was ist halt eigentlich wirklich der Unternehmenswert? Also, weil das ist ja eine, das, was auch die EU da vorgegeben hat, ist ja eine sehr pauschale bilanzielle Betrachtung von der ganzen Thematik, die aber komplett außen vor lässt, was gegebenenfalls halt gerade bei Startups halt vielleicht an Unternehmenswert da ist. Hm. Und das ist durchaus halt eine Betrachtungsweise, die von unserer Seite zumindest halt sehr legitim ist, sich damit dann halt auch eben nochmal zu befassen. Gibt es halt eben Unternehmenswerte, die jetzt halt bilanziell vielleicht nicht auftauchen, die da vielleicht eben eine Rolle mitspielen könnten. Am Ende ist es aber auch da wieder halt Einzelfallentscheidung, auch in enger Absprache natürlich halt mit den Zulagenbehörden, die das halt am Ende dann halt auch entscheiden müssen, ob das für die dann halt ausreichend ist, diese Begründung oder nicht. Ja. Sowas muss halt von denen dann halt auch eben abgefragt werden, gerne halt auch proaktiv natürlich halt mit denen angegangen werden, bevor die dann halt ein paar Jahre später ankommen und einem das halt komplett um die Ohren werfen. Aber wir haben da jetzt in der Vergangenheit zumindest halt die ein oder andere gute Erfahrung dann halt auch gesammelt, wo man das halt ein bisschen intensiver dann halt auch dargestellt hat, was jetzt halt eben an potenziellen Unternehmenswerten dann halt da liegen könnte, und ja, sind damit dann auch meistens halt eigentlich ganz gut im Gespräch dann gewesen, dass man da halt eben dann auch besser drauf eingehen konnte nochmal und das besser halt erläutern konnte.
Super spannend. Ich habe mal vor kurzem bei einem Steuerberater auf TikTok gehört, dass er gesagt hat, okay, wenn das Finanzamt dann später wiederkommt und irgendwas prüft und dann macht es das rückwirkend, und gerade wenn man solche Sachen quasi ausprobiert und schaut, funktioniert das, dass man sich irgendwie vorher einen Go holen kann, dass das nicht mehr in Revision laufen kann später und nicht mehr rückgängig gemacht werden. Mhm. Kann man das bei sowas auch machen?
Puh, das ist jetzt tatsächlich halt mal eine ganz gute Frage, weil, beziehungsweise halt eher nicht, weil ja die Zulagenstelle, mit der ich da ja in Kontakt trete, ja in der Regel nicht das Finanzamt ist, sondern jetzt auch bei der Forschungszulage zum Beispiel ist ja das Finanzamt halt eher so ein bisschen so die Auszahlungsinstanz, die dann da die Exekutive, die dann halt eben dahinter steht und das Ganze dann halt eben umsetzen kann, die das aber inhaltlich ja vielleicht nochmal auf Plausibilität dann checkt und halt auch auf die Höhe checkt, aber die halt die Formalitäten ja nicht mehr großartig in Frage stellen kann, weil das ja eben woanders halt bereits passiert ist. Mhm. Grundsätzlich, worauf du hinaus möchtest und was der Kollege bei TikTok dann sicherlich dann halt auch meinte, ist, dass es halt verschiedene Anfragemöglichkeiten im Steuerrecht halt gibt. Es gibt eigentlich insbesondere zwei. Das ist einmal für so Lohnsteuerfragen. Wenn ich mir da halt nicht ganz sicher bin, kann ich eine Lohnsteueranrufungsauskunft beim Finanzamt erwirken und da dann halt einmal nachfragen, so ey, dieser lohnsteuerliche Sachverhalt. Aber auch manchmal halt bei Startup-Geschichten, Thema Gesellschaft, also Kapitalrunden, die anstehen und die Gründer wollen halt gerne halt mitgehen, können das aber nicht, weil sie halt so viel Kapital überhaupt gar nicht aufwenden können. Mhm. Dann steht halt immer so ein bisschen halt die Frage mit im Raum, wie können wir es dann regeln, dass sie halt weiter halt irgendwie ihre 25% irgendwie haben, obwohl sie und nicht komplett verwässert werden. Ja. So, das ist zum Beispiel so eine Thematik, wo diese Lohnsteueranrufungsauskunft bei uns zumindest in der Praxis halt häufiger mal vorkommt. Aber dann halt eben mehr klären müssen, okay, das, was wir gerade aufgebaut haben mit Vesting, mit whatever, was wir da halt noch irgendwie dann halt einbauen, an ja Dingen, die halt irgendwie den Wert dieser Beteiligung halt irgendwie mindern. Geht das so durch? Ist das okay? Oder löst das halt am Ende doch irgendwie Lohnsteuer aus? Ja. Das ist so Themenblock 1 und Themenblock 2 ist die sogenannte verbindliche Auskunft. Das ist
das, was ich meinte.
Ja. Genau, das ist halt letztendlich, da kann ich Steuergestaltungen weitergedacht, vor allem unklare Rechtsauffassungen. Also wenn ich jetzt halt irgendwie ein Sachverhalt gestalte und bei dem mir nicht hundertprozentig sicher bin, weil es halt nicht durch Urteile oder durch BFH-Rechtsprechung in dem Falle oder durch die Finanzverwaltung irgendwie mal weiter kommentiert wurde, oder ich halt einfach unsicher bin, dass es irgendwie neue Gestaltungsideen gibt, wo man dann halt eben sagt, das könnte was sein, was für den Mandant jetzt greift, dann kann ich das halt eben über so eine sogenannte verbindliche Auskunft dann absichern. Ja. Die kostet Geld. Okay. Ja. Die geht halt nach Gegenstandswerten, je nachdem, wie hoch dann halt eben der Steuerwert dahinter ist, der sich dahinter verbirgt, kann das halt auch wirklich mal richtig teuer werden. Ja. Also wir haben auch schon Fälle gesehen, wo das mal einen sechsstelligen Wert dann halt am Ende gekostet hat. Aber ja, am Ende muss man das halt eben miteinander dann halt abwägen, ist einem die Rechtssicherheit zu dem, jetzt gerade in dem Fall natürlich, da ging es dann halt um mehrere Millionen, ne? Ja. So, und da ist natürlich, dann bezahle ich halt mal 100, 200.000 oder sowas dafür, wenn wir halt auch sagen, okay, das ist halbwegs safe, dass das halt am Ende durchgeht. Und dann hat man wirklich halt dann, ja, mehr oder weniger, wenn der Sachverhalt der gleiche bleibt, dann halt den Freibrief der Finanzverwaltung, das dann am Ende so zu machen und kann dann auch nicht mehr durch eine Betriebsprüfung gekickt werden. Soweit das jetzt halt nicht irgendwie, soweit das jetzt kein Cum-Ex ist oder so. Ne?
Ja, verständlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei der Forschungszulage langfristig entwickeln wird. Ja. Weil aktuell prüft's weder die Bescheinigungsstelle noch das Finanzamt wirklich. Das Finanzamt schaut so ein bisschen drauf und sagt, ja. Aber die schauen tatsächlich noch genauer drauf als die Bescheinigungsstellen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wenn es irgendwann anfängt, Audits in dem Bereich zu geben, die es bisher de facto noch nicht gab, wie sich das dann entwickeln und darstellen wird.
Ja, ist natürlich dann halt auch mal jetzt halt aus alter Finanzbeamten-Sicht ist natürlich dann halt auch mal die Frage dann, was die Anweisung dann ja natürlich dann halt auch da ist, wie intensiv das dann halt auch am Ende geprüft werden soll. Auch die Forschungszulage ist ja letztendlich halt ein Subventionsmittel des Staates, der dann ja auch seine Wirkung entfalten soll. Und die aktuelle Bundesregierung hat sich ja zumindest mal auf die Fahnen geschrieben, inwieweit sie das dann halt im täglichen Handeln umsetzt, steht auf dem anderen Blatt, aber zumindest auch auf die Fahnen geschrieben, halt Bürokratie abzubauen. Und das ist ja auch ein Part. So. Und wenn jetzt natürlich verschiedene Personen da drauf gucken und jetzt sagen so, ja gut, das ist schon schlüssig, was die da jetzt halt machen. Ja, let's go. Der Fördertopf ist da, so das Geld ist da, dann sollen die das halt bekommen, solange das nicht halt absoluter Blödsinn ist, was die dann halt da machen. So, und von daher finde ich das ehrlich gesagt dann halt auch eine Entwicklung, die halt durch grundsätzlich schon positiv dann halt auch einfach zu bewerten ist. Soll natürlich geprüft werden, damit es halt keinen Missbrauch gibt, klar, aber am Ende bin ich da ein Freund davon, solche Förderprogramme dann doch ein bisschen mehr, also positiver und bürokratischer halt dann auch zu bescheinigen.
Ja, absolut, sehr cool.
Wie ist so deine Sicht? Also es ist eher die Ausnahme, dass über den Steuerberater Kunden zu uns kommen und dass sie von ihrem Steuerberater auf die Möglichkeit von Fördermitteln hingewiesen werden. Also ich würde mal behaupten, das tun die wenigsten Steuerberater. Warum, also ist das für dich anschlussfähig und warum meinst du, ist das so?
Gibt es wahrscheinlich halt viele Gründe für, würde ich jetzt mal behaupten. Hauptfaktor, also wir unterhalten uns ja auch immer mal wieder dann halt eben mit den Kollegen halt in der Branche, sind natürlich ehrlicherweise halt auch vor allem halt mit den Kollegen in Kontakt, die dann halt auch so ungefähr auf unserer Wellenlänge dann halt auch sind, die dann halt eben auch ein bisschen jünger sind, glaube ich halt auch ein bisschen anderen Ansatz verfolgen als viele doch erfahrenere Berufskollegen, aber das schließt das nicht aus. Also es gibt durchaus ältere Kollegen, die halt auch super sind und es gibt jüngere, die das dann halt nicht so. Soll es auch alles geben. Ich glaube, letztendlich ist das halt vor allem auch ein Zeitthema, schlicht und einfach. Ja. Ne? Also, dass man sich halt häufig dann halt eben nicht die Zeit nimmt, um halt eben diese Gespräche zu führen. Vielleicht sich dann halt noch einmal im Jahr hinsetzt und mal einen Jahresabschluss bespricht oder so. Aber das ist zum Beispiel bei uns halt auch so ein Part, den wir natürlich halt mit anbieten, wenn man das halt haben möchte. Aber was nützt es, wir sagen halt auch immer so ein bisschen, was nützt es mir heute am x-ten Juli, wo wir heute aufnehmen hier, mich mit dem Mandanten noch über seine Zahlen von 23 zu unterhalten, wenn jetzt in 24 schon irgendwas Bahnbrechendes jetzt halt passiert ist und es jetzt halt, er ist in der Zeit irgendwie 20 neue Mitarbeiter eingestellt hat oder so, oder eine Finanzierungsrunde es gab oder dann interessiert das ja niemanden mehr. So, und das sind dann halt letztendlich halt diese Gesprächsinhalte, was wir vorhin auch schon kurz besprochen haben, wo man dann halt eben drinbleiben muss und da kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich halt auch ein Zeitthema dann halt bei anderen Kollegen ist, die halt vielleicht das nur ja halt auch eben von oben machen, also dass dann halt eben nur der Partner oder sowas dann halt diese Gespräche annimmt, was bei uns eben nicht der Fall ist. Bei uns darf das theoretisch das ganze Team, wir haben Mandatsverantwortliche ganz klar geregelt, die dann halt eben für das Mandat dann halt eben verantwortlich sind, in diese Gespräche reingehen und dann, wenn da sowas halt dann kommt, an uns quasi Partner dann halt nochmal herantreten, so ey, habt ihr da noch irgendwelche Ideen? So, und wenn man es halt so ein bisschen anders vielleicht halt auch bei uns halt einfach aufgebaut, ja, und darum gehe ich halt eher davon aus, dass weil es halt eben auch kein Wissensthema ist oder kein Wollenthema eigentlich ist, aber viele da, glaube ich, halt auch über die letzten Jahre auch mit den Corona-Hilfen und so weiter halt massiv unter Beschuss geraten sind, halt was deren eigene Aufgaben angeht.
Ja, also kein Wollensthema, glaube ich, absolut. Das Wissensthema, also ich habe schon bei einigen Steuerberatern den Eindruck, dass dadurch, dass sich im Steuerrecht im Kern auch so viel ständig ja auch verändert, das schon eine Herausforderung ist, da dran zu bleiben und dem hinterherzukommen, das dann einfach ist wieder halt auch ein Zeitfaktor. Ich weiß über Fördermittel dann am Ende des Tages gar nicht so Bescheid, um dem Kunden da auch irgendwie eine Beratung zukommen zu lassen. Ne?
Ja, also das ist ja, also ich möchte mich da eigentlich gar nicht zu sehr halt aus dem Fenster lehnen, weil das machen die Kollegen von TikTok und Instagram, die da massiv unterwegs sind, machen das schon genug, so nach dem Motto, so ja, dein Steuerberater ist schlecht, such dir einen neuen und ich bin hier der Beste. Von daher nein, also jeder Steuerberater hat auch, glaube ich, halt so seine eigenen Stärken. So, das muss man natürlich dann halt auch einfach da dafür halten. Und wir selber würden halt sagen, eben, wir sind Unternehmer, wir sind Gestalter, die halt die Zukunft mitgestalten wollen, die halt den Gesellschaftsaufbau mitgestalten wollen, die halt eben da nah dran sein sollen. Dafür gibt es bestimmt andere Punkte, wo wir jetzt halt nicht, wo wir nur versuchen, dann mal in der Champions League mitzuspielen, aber da gibt es andere, die dann halt irgendwie ihr BFH-Lexikon im Kopf mit sich rumtragen, wo ich dann halt doch nochmal vielleicht ein, zwei Mal irgendwie nachschauen muss. So hat letztendlich jeder Berufskollege da, glaube ich, dann halt auch einfach seine Stärken. Und ich glaube, dass jetzt, um zu dem Punkt zurückzukommen von vor 5, 6 Fragen, ich glaube, das wird sich jetzt halt auch über die nächsten Jahre noch viel mehr halt herauszeichnen, wo halt die Stärken der Einzelnen dann halt liegen, weil nur so werden sie halt eben auf dem Markt bestehen können. Und der eine ist dann halt eben so wie wir in dem Bereich tätig, andere sind dann halt eher Fachberater für Umsatzsteuer, Fachberater für Internationales und was es noch sonst alles irgendwie auf dem Markt gibt, weil da hast du natürlich halt vollkommen recht, dass halt einfach das Steuerrecht wird halt immer komplexer. Gerade von aus Umsatzsteuer zum Beispiel steht massiv unter Beobachtung halt auch von der EU, dass halt eben auf EU-Ebene halt mega viel halt geregelt wird, was wir national irgendwie umsetzen müssen und worauf dann EuGH-Urteile Bezug nehmen und so weiter. Das ist schon alles wirklich halt mega komplex. So, und darum sind ja halt diese Einzelfragen, die man halt dann zu klären hat, ja, die sind halt einfach da und da geht natürlich dann halt auch eben viel Zeit flöten, was man dann halt eben halt auch in anderen Bereichen dann halt vielleicht halt verwenden könnte, aber das muss letztendlich halt jeder der Kollegen dann halt auch eben für sich selber entscheiden, wo die sich dann halt sehen.
Also ich glaube, das wirkt schon sehr attraktiv, wie du dich hier präsentierst. Wenn jetzt halt irgendjemand da draußen zuhört und sagt, hey, der Erik, der hört sich sympathisch an, ich suche gerade einen neuen Steuerberater. Wie könnte die Person an dich rantreten?
Über alle Kontakte, die da sind, LinkedIn, Mail, wer meine Handynummer hat, auch gerne über die. Also genau, vor allem über LinkedIn, da bin ich zu finden. Bau das vielleicht auch nochmal ein bisschen aus. ist ja gerade auch so die Plattform, wo man unterwegs sein muss. Genau, über unsere Website findet man uns natürlich auch. Merten Schabo Steuerberatungsgesellschaft. Sind wir auch natürlich gut zu finden. Haben wir eine coole Website, wo man auch unser Team mal sehen kann, dass wir da nicht alleine rumlaufen. Ja, genau, also dementsprechend die Kontaktwege gerne nehmen. Wichtig halt natürlich an der Stelle zu sagen, wir haben uns schon halt irgendwo spezialisiert halt eben auf Unternehmenskunden. Also für uns, wir sind jetzt nicht die jetzt halt die erste Gründung quasi halt mit betreuen. Wir sind nicht die halt jetzt ein privates Einkommensteuermandat halt übernehmen, wo es dann irgendwie um eine Lohnsteuer geht und ein Vermietungsobjekt oder so. Da lässt sich halt auch, was das Thema, was wir jetzt besprochen haben, relativ wenig rausholen, obwohl beim Vermietungsobjekt vielleicht schon noch, aber, aber das sind dann halt andere Förderungen, mit denen ihr auch nichts zu tun habt wahrscheinlich. Also dementsprechend, wir haben da schon ganz guten Katalog für uns halt aufgebaut, neben, wie gesagt, kleine, mittlere Unternehmen, paar Mitarbeiter, wirklich 10, 15 Mitarbeiter vielleicht halt mit dabei, eine gewisse Umsatzgröße halt vorhanden. Das ist, glaube ich, halt so das, wo wir halt auch unsere Stärken dann halt am besten mit unserem Team ausspielen können. Und da jeder, der hier zuhört, ist da gerne herzlich willkommen, also den Kontakt einfach mal aufzunehmen und dann schauen wir mal, was wir möglich machen können.
Toll. Wir haben zum Abschluss 5 Fragen, die wir jedem Gast stellen. Die erste Frage wäre, was war der prägendste Moment deiner Berufslaufbahn bis jetzt?
Der prägendste Moment? Ja, ich würde tatsächlich sagen, jetzt halt, das war jetzt nicht ein Moment, sondern war tatsächlich ein relativ langer Zeitraum, aber es war schon die Corona-Pandemie. Also weil für mich war das halt damals, also 2019 bin ich damals halt rausgegangen vom Finanzamt, damals zu Michael auch erstmal dann halt als Mitarbeiter, damit wir uns halt so ein bisschen auch anschnuppern können und wir halt mal sehen, ob das überhaupt was wird mit uns, ob wir überhaupt so zusammenarbeiten können. Und dann war tatsächlich für den ersten 4.2020 hatten wir dann Anfang des Jahres besprochen. Da ist dann halt der große Moment, der, wo wir dann halt sagen, okay, wir werden zum Merten Schabo. Ja, und dann kam Corona. So, und wir haben uns zum Glück dann relativ schnell nach so einem ersten Schlucken und wirklich die ersten Wochen, die also jetzt auch rückblickend betrachtet, komplett gaga waren. Also wo wir wirklich da mit dem Mandanten täglich halt 23 Stunden am Tag habe ich telefoniert in der Zeit, haben wir es dann zum Glück geschafft, dann halt zum 1.5. dann auch in die Partnerschaftsgesellschaft damals dann halt zu gehen. Aber die ganze Corona-Pandemie mit all dem, was dazugehörte, mit vielen Mandanten, die halt kurz vor der Pleite standen, die halt nicht, wir alle nicht letztendlich nicht wussten, was da jetzt auf uns zukommt, welche Welle kommt da, das war schon krass. Und vielleicht den Satz noch mal dazu, auch wenn das jetzt halt rückblickend natürlich halt auch ein großer Hustle war, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Kollegen. Ich bin da ehrlich gesagt halt auch sehr, sehr dankbar, dass es dann relativ schnell, relativ, aber dass es da halt auch eben diese Unterstützungsleistung da vom Staat dann halt am Ende dann gab mit der Überbrückungshilfe, mit den Soforthilfen und so weiter, mit dem Kurzarbeitergeld, was damals dann halt kam. Für uns mega viel Aufwand, eine mega krasse prägende Zeit, wo wir halt viele Learnings auch für uns draus gezogen haben, dass wir ein bisschen Abstand auch von dem haben müssen, was wir da machen. Aber ja, das war krass.
Ja, nice, sehr, sehr spannend. Basierend auf dem, was du erzählt hast, hätte ich sogar eine Vermutung bezüglich der Antwort der nächsten Frage. Ich bin mal gespannt, ich sag's mal danach. Die Frage lautet quasi, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das und warum?
Ja, das wäre, dann wäre ich mal gespannt jetzt halt auf deine, auf deine Antwort. Ja, schon, ich würde sagen, halt wirklich die Ruhe zu bewahren. Also halt auch in solchen sehr, sehr stressigen Momenten. Leute, die mich besser kennen, würden mir wahrscheinlich halt zumindest von außen betrachtet unterstellen, dass das schon der Fall ist. Ich kann denen nur zurufen, das ist leider nicht immer so. Innerlich brodelt es da manchmal dann halt auch schon, ohne dass es vielleicht nach außen kommt. Aber daher würde ich mir das vielleicht halt nochmal auch als Superpower dann halt auch nochmal mehr wünschen, halt einfach in jeder Lebenssituation dann halt einfach diese Ruhe dann halt auch einfach zu bewahren und auszustrahlen, weil ich glaube, nur mit einem kühlen Kopf kann man halt auch wirklich sehr, sehr gute und klare Entscheidungen treffen.
Das ist auf alle Fälle echt schön und echt gut. Jetzt,
was hast du denn gesagt?
Bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich meins sagen soll. ich hätte gesagt, zum einen, dass du eine sehr hohe Auffassungsgabe hast oder das was ist, was dir sehr hilft in deinem Bereich, glaube ich. Und zum anderen wirkst du auf mich an sehr vielen Stellen sehr demütig, was sehr, sehr angenehm ist im Umgang. So, wo ich beispielsweise dich gerade ganz groß genug gemacht habe, hast du gesagt, ja, aber hey, ganz langsam. So geil bin ich auch nicht. Und ich sag, ja, vielleicht doch.
Ja, das wäre vielleicht dann noch eine, wenn ich jetzt in die Selbstvermarktung über alle Kanäle reingehe und vielleicht doch noch meinen TikTok-Account aufbaue, müsste ich das wahrscheinlich wäre das der erste Angriffspunkt, den man vielleicht dann angehen müsste und ändern müsste. Ja.
In Demut ist eigentlich echt was Gutes. Also davon wünsche ich mir bei mir manchmal auch ein bisschen mehr. Ich glaube, da kann Christoph auch ein Lied von singen.
Ach, mach mal eine eigene Folge drüber. Gibt es ein Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, das dich beeindruckt hat?
Beeindruckt? Tatsächlich bin ich jetzt nicht so die Leseratte, bin ich tatsächlich ganz ehrlich. Bücher habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit gar nicht so viel gelesen, darum kann ich die Frage gar nicht so unbedingt beantworten. In meiner Anfangszeit hat mir sehr geholfen Monkey Management von John Edlund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Packe ich das gleich mal auf meine Audible.
Ja, genau. Das geht so ein bisschen darum, wie kann man als Führungskraft so ein bisschen so die gedanklichen Monkeys, irgendjemand kommt rein, sagt so, ey, was soll ich da tun? Und man weiß ganz genau, die Person kann es eigentlich auch machen, wenn sie halt irgendwie 30 Minuten da mal rein investiert. Und dann, dass viele Führungskräfte dann halt einfach in dem Moment sagen, okay, danke für den Monkey, ich stelle ihn hier auf den Tisch zu den anderen Monkeys und guck mal, wann ich mich darum kümmere. Yeah. So. Aber man kann natürlich in dem Moment, das hilft ja eigentlich auch allen und das ist sogar sehr positiv und das merken wir auch in unserer Führung, unserer Mitarbeiter, fehlt das immer sehr, auch wenn dann die Erste immer so ist, ich habe aber gar keine Zeit. Aber wenn man die Leute sich dann wirklich darum kümmern und wenn sie dann halt das angehen, das Thema und dann diese Kraft, die sich daraus dann halt auch entwickelt, dieses Stärken von den einzelnen Leuten, das gibt uns natürlich dann halt auch immer am Ende wieder halt Kraft dementsprechend. Das hat mich sehr geprägt in der Anfangszeit und ja, ich glaube, das
sehr spannend. Nächste Frage. Also, jetzt kommen wir wieder in den Demütigen und dass ich dich größer mache, als du wahrscheinlich selbst sein möchtest. Aber ich meine, du hast ja Unglaubliches geschafft jetzt in den letzten Jahren. Du hast es jetzt geschafft, innerhalb von ungefähr 5 Jahren mit einem Geschäftskollegen ein Unternehmen aufzubauen von, ich weiß nicht, 40, 50 Mitarbeitern. Ja. Das ist eine krasse Leistung. Wenn jetzt ein Zuhörer hier dabei ist, der sagt, hey, ich will das auch, vielleicht auch im Bereich des Steuerberatungsumfeld. Was würdest du der Person so für einen Tipp mitgeben, wenn sie noch ganz am Anfang steht?
Einfach machen. Also das wäre, also letztendlich, wir sind alle halt in der Zeit, halt, ich schließe euch da jetzt halt auch nochmal mit rein, ohne zu wissen, wie alt ihr jetzt seid, aber ich bin letztendlich halt so aufgewachsen und wurde da halt auch durch Schule, Freunde, Familie halt immer so geprägt, halt auch wenn du, egal wo du herkommst, in meinem Fall jetzt halt auch, mein Papa halt einfacher Handwerker, so, und der sich bei allen, glaube ich, halt denkt, was ich in meinem Leben gemacht habe, denkt, dass ich wahrscheinlich halt auch, was zur Hölle macht der Junge da? Also Papa, liebe Grüße. Ist das, wo wir halt reingeboren wurden, halt schon eine Welt, in der man halt letztendlich alles erreichen kann. So, und ich glaube, wenn man sich das halt immer vor Augen hält und halt sagt, was soll passieren? So, ne? Dementsprechend halt einfach machen. Wenn man in dem Moment halt denkt, das ist jetzt genau die richtige Entscheidung, einfach let's go tun. Man kann es meistens in aller Regel, eigentlich immer, kann man es halt später noch revidieren. So haben wir auch schon wirklich richtige Schrottentscheidungen getroffen halt in unserer beruflichen Laufbahn. Mussten da ordentlich zurückrudern und trotzdem sind wir weiter gewachsen. So. Und dementsprechend, die Erfahrung gibt natürlich halt auch mega viel Kraft, halt einfach für zukünftige Entscheidungen zu sagen, so komm, jetzt einfach machen, bevor wir hier lang quatschen oder lang überlegen, lange Bedenken halt irgendwie mit uns rumtragen. Let's go.
Ja, spannend. Eines der ersten Sachen, die Christopher damals zu mir gesagt hat, als ich im Vorstellungsgespräch nach Hamburg gefahren bin, ging auch um das Thema. Weißt du noch, was das war, Christopher?
Also was ich fast immer sage, ist nicht bei allen, bei den meisten, lieber um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis fragen.
Ja, genau. Ja. Das habe ich voll verinnerlicht. Ja, ich musste inzwischen ab und zu mal echt um Entschuldigung bitten, weil es gehört dazu.
Hoffentlich hast du schön auf den Punkt gebracht, die Haltung. Und dann habe ich eine Abschlussfrage, die da vielleicht das schön abrundet. Wen spannst du nach einem anstrengenden Tag?
Ja, da hat sich einiges verändert. Ich bin vor einem halben Jahr ungefähr Papa geworden von einer kleinen Tochter, die ein wahnsinniger Goldschatz ist. Bis jetzt. von daher entsteht meine Entspannung nach Feierabend vor allem da drin halt aktuell, und jegliche anderen Hobbys, die ich vorher hatte, mussten da jetzt halt leider so ein bisschen weichen. Aber das macht halt auch wirklich halt ganz, ganz viel Spaß, und es ist auf jeden Fall halt Entspannung halt gerade für mich, ja, da dann eben runterzukommen.
Schöner, auf jeden Fall ein Ausgleich, ganz was anderes, als tagsüber ansteht. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit
genommen hast. Ja, vielen Dank für die
Einladung. Tolles Gespräch.
Danke.
Danke, Erich.
Vielen lieben Dank. Und jetzt kommt gleich noch das Förderprogramm der Folge. Das heutige Förderprogramm der Folge heißt KMU Innovativ. Dort werden Dinge gefördert von bis. Ich habe mir hier meine Hilfe mitgenommen. Von Bioökonomie, Biomedizin, Elektronik und autonomes Fahren, High-Performance-Computing, Medizintechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie. Da fallen viele Dinge rein, die irgendwas mit Algorithmik oder Sicherheit oder IT-Sicherheit oder so zu tun haben. Klima, Materialforschung, Photonik und Quantentechnologien und Zukunft der Wertschöpfung. Prinzipiell ist es dort, an vielen Stellen ist die Förderwahrscheinlichkeit leider etwas zurückgegangen. Das liegt gerade, ich glaube, bei der letzten Veröffentlichung waren es 12%. Wenn man einen guten Antrag einreicht, kann man so mit 33-50% rechnen. Dort ist es aber realistisch, dass man mal 2 oder 3 Anträge einreicht, bis das bewilligt wird. Es ist so, man stellt in der Regel von der Förderhöhe ungefähr 1,5 Millionen Euro an Fördersumme, die man bekommen kann. Man geht dort als Konsortium rein, bedeutet als Zusammenschluss von Unternehmen, vielleicht eine Uni dabei, oder. Die Förderquoten der Anteil an Kosten, den ich bekomme als Zuschuss, die liegen dort für kleine mittelständische Unternehmen laut Förderaufruf bei 50%. In Teilen kann man da auch 60 bekommen, wenn man ein bisschen nachverhandelt und das richtig begründet. Größere Unternehmen liegen eher bei 30-40%. und Unis bei 100%. Das ist ein Förderprogramm vom Bildungsministerium. Das bedeutet, Universitäten bekommen in der Regel den 20% Zuschuss noch on top. Die kriegen quasi eine 120%ige Förderung. Es ist ein zweistufiges Verfahren, bedeutet, ich stelle erst eine Skizze, die ist ein bisschen kürzer. Das sind, glaube ich, nur 10 oder 15 Seiten. Und ich stelle danach einen Vollantrag, der ist ein bisschen länger, aber zu dem Zeitpunkt weiß ich dann schon, dass ich die Förderung sehr wahrscheinlich bekommen werde.
Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen, und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.